Hallo und herzlich willkommen zurück im Weltenwandel. Leider immer noch ohne Intro, dafür aber zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Linda Koprowski, falls du neu hier sein solltest. Ich bin die Gastgeberin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich melde mich mit einem Gespräch, das zur Abwechslung mal mit mir geführt wurde. Ich war nämlich zu Gast im Mal anders Podcast. Und lieberweise wurde mir die Datei zur Verfügung gestellt, sodass sie auch hier für die Weltenwandler hörbar wird. Ich habe mit Andrew ein sehr beflügeltes Gespräch geführt über die Stimme, über das Theaterwesen, Schauspiel unter dem Titel Das Rollenspiel des Lebens. Sehr hörenswert, wie ich finde. Also schnapp dir gerne einen Kaffee oder bleib einfach in der Bahn sitzen, was auch immer du tust, wenn du Podcasts hörst. Und genießt das Gespräch. Ich habe den Mal anders Podcast natürlich auch verlinkt. Auch ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Also super gerne auch da ein Follow geben, 5-Sterne-Bewertung, in welcher Form auch immer du unterstützen kannst und möchtest. Und jetzt viel
Spaß. Klappe die erste. Rollenspiel des Lebens hat mehrere Bedeutungen. Kann man philosophisch sehen. Für diejenigen, die relativ wenig damit anfangen können, die hole ich jetzt mal ein bisschen ab, was eine Rolle ist oder was eine Rolle sein kann. Zum Beispiel in der Firma gibt es eine Stellenbeschreibung, eine Rollenbeschreibung. Im Fußballteam gibt es verschiedene Spieler, die verschiedene Rollen spielen. Aber auch im Theater gibt es verschiedene Rollen. Und aufs Leben übertragen spielen wir so ziemlich immer eine Rolle, außer wir sind bei uns selbst. Dementsprechend sind wir schon ein bisschen philosophisch, aber ich kehre wieder zurück zu unserem nächsten Gesprächsgast. Sie hat darstellende Kunst studiert, hat auf Schiffen gespielt, singt bzw. Sprachcoach und es gibt einiges noch zu erfahren und ich möchte dem Ganzen jetzt gar nicht vorgreifen, sondern wir lassen das alles sie selbst sozusagen erzählen. Die Rede ist von der wundervollen Linda Koprowski. Hallo.
Hallo.
Guten Tag. Ich hoffe, das Intro hat gepasst.
Das war wundervoll.
Um den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen Überblick über dich und deinen Lebenslauf zu geben, möchte ich mal das Gespräch wirklich von Anfang an auch so aufbauen, dass man ganz kurz nur über dich ein bisschen sprechen, was du bis jetzt alles gemacht hast und dann einen Deep Dive zu machen in Sprache. Denn Sprache ist ein ziemlich mächtiges Instrument. Hin zu Stimme. Wie erkenne ich meine eigene Stimme? Es gibt ja Leute, die sprechen ziemlich hoch und es gibt Menschen, die sprechen ziemlich tief. Und irgendwo in der Mitte, glaube ich, dass wir uns selbst erkennen können über die Stimme. Zu weiteren Themen, Theater, was es da hinter den Kulissen zum Beispiel gibt, hin zu, falls die Zeit noch reicht, über Spiritualität, aber mal anders. Dementsprechend würde ich mal starten mit, du hast darstellende Kunst studiert und dann Theater?
Ja, ich habe darstellende Kunst studiert in Osnabrück und dazu gehört Gesang, Tanz, Schauspiel, Musiktheorie. Also im Grunde war es ein Musical-Studium. Also ich habe studiert, um Musical zu machen und das habe ich eben in Osnabrück absolviert und habe davor auch schon auf der Bühne gestanden und danach noch einige Jahre, also insgesamt sicher gute 15 Jahre aktive Bühnenerfahrung.
Und gibt es da irgendwie Richtung, die du wirklich dann tatsächlich eingeschlagen hast, weil vom Musical bilde mal ein, du kannst vom Musical-Studium aus in die musikalische Richtung gehen, aber du kannst da auch in die Schauspielerei quasi gehen. Wo hat es dich hingezogen?
Also mich hat es schon sehr zum Musical hingezogen. Mein Hauptding war der Gesang. Ja. Und ich habe dementsprechend viele Jobs gehabt, wo ich ausschließlich gesungen habe in Richtung Gala. Und habe aber auch Stücke gespielt, wo eben das Schauspiel eine riesige Rolle gespielt hat, wo Sprache und Gesang beide im Spiel mit einfließen.
Und das sind auch die Projekte, die mir am meisten Freude gemacht haben, weil man da wirklich schön tief eintauchen kann. Du hast schon die Rollen angesprochen in diese Persona oder mehrere Personen, die man dann einnimmt für ein paar Stunden auf der Bühne.
Ich bilde mir ein, dass das gar nicht so leicht ist, wenn du sagst, du schlüpfst sozusagen in eine Rolle, schauspielerisch, dann passt sich ja die Stimme der Rolle irgendwo an. Aber wenn du dann nur, also ich kann mich auch täuschen, und wenn du aber singst und schauspielerst, dann stelle ich mir das relativ kompliziert vor, auch im Kopf, das irgendwie miteinander zu vereinen, weil wenn du singst ja, es singt ja deine Stimme, oder? Mhm. Wie ist das?
Also es spricht letztendlich auch meine Stimme, außer es ist irgendwie in dem Drehbuch oder dem Skript ganz klar verankert, dass die Figur einen Sprachfehler hat oder besonders hoch spricht oder besonders quietschig spricht, dann muss man das bedienen. Im Gesang geht es bis zum gewissen Teil auch, aber im Grunde sehe ich es eher umgekehrt. Ich gebe dieser Person meine Stimme und eben auch immer ein Stückchen von mir mit. Also man kann sich nicht so ganz von der Rolle abkapseln. Also du bringst immer auch was von dir mit rein und dementsprechend auch deine Stimme. Vor allem, wenn man, wie das oft üblich ist im Theaterbereich, 7-8 Mal die Woche spielt, wenn du da eine Stimme machst, die außerhalb deiner Naturstimme ist, da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, dann wird das sehr anstrengend und kann einfach die Stimme irgendwann kaputt machen. Das heißt, du solltest schon immer schauen, dass es aus dir selbst kommt und dass es deine eigene Naturstimme ist, sodass es gut für den Körper auch umsetzbar ist auf lange Sicht.
Jetzt verstehe ich das, glaube ich, schon langsam, was es heißt, einer Rolle auch Persönlichkeit zu geben. Weil, ich glaube, bitte korrigiere mich, oder beziehungsweise vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie die Erschaffung einer Rolle eigentlich funktioniert. Weil du hast ja nicht nur gespielt, sondern auch Regieassistenz als Regieassistenz gemacht. Dementsprechend bist du dann eher hinter den Kulissen. Wie ist der Prozess, wie schaut der aus, wenn es um die Erschaffung einer Rolle geht und wie sieht der Prozess dann aus, dieser Rolle Persönlichkeit zu geben?
Ja, das ist ein sehr facettenreicher Prozess und ich muss sagen, ich habe den erst in der Tiefe verstanden, als ich selber hinter den Kulissen war, also als ich auf der anderen Seite vom Tisch, so sagt man, hat diesen in Anführungsstrichen Casting-Tisch, auf der einen Seite singen und spielen die Leute und auf der anderen Seite entscheiden sie, ob es passt. Und erst als ich beide Seiten kannte, wurde mir bewusst, was eigentlich alles da reinfließt. Also du hast einmal das, was du mit reinbringen kannst. Und dann hat natürlich der Regisseur oder das Kreativteam, das sind ja meistens mehrere Menschen, haben eine gewisse Vorstellung, wie sie das auf der Bühne haben wollen. Und das trifft jetzt für Musical genauso zu wie Film, Schauspiel. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, dass jemand sagt, hey, ich will genau dich in der Rolle, weil mir deine Persönlichkeit so gefällt und ich mir vorstellen kann, dass du dieser Person Leben einhaust. Also das ist so ein Wechselspiel. Wie viel gehe ich darauf ein, was gewünscht ist oder was das Bild, die Vorstellung ist und wie viel gebe ich von mir selbst da rein. Und wie man dann dahin kommt, da hat jeder, glaube ich, so seine eigenen Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch sehr viele Techniken aus dem Schauspiel, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich könnte sie nicht alle benennen. Es gibt so, man kann natürlich nach dem Buch gehen und dem Charakter eine komplette Hintergrundgeschichte geben. Manche machen das total aus dem Bauch heraus und glaube, dass man da so ein bisschen Learning by Doing rangeht, wenn man länger in der Branche ist, bis man irgendwann das Gefühl hat, jetzt habe ich sie. Also um das vereinfacht zu sagen, du solltest die Rolle, die du spielst, so gut kennen, dass du auch außerhalb des Skriptes dich bewegst. Das heißt, wenn ich dich jetzt was frage, was nicht im Text steht, solltest du aus der Rolle heraus das beantworten können. Dann bist du eigentlich schon auf einem guten Weg, dass du weißt, wer ist diese Person? Und dann erst wird es authentisch und greifbar.
Lass mir das mal ganz kurz mal so ein bisschen für mich zusammenfassen. Das, so ganz simpel runtergebrochen quasi. Ich bin jetzt der König und ich kann jetzt immer als König sprechen. Und wenn wir dann quasi nach hinten gehen und ganz normal am Tisch sprechen, dann müsste ich quasi, wenn ich in der Rolle drinnen bin, immer noch als König sprechen können. Ist das irgendwie so zusammengefasst?
Ja, also einmal die Sprache an sich, aber es geht zum Beispiel um so Geschichten, oder ich versuche es mal mit einem Beispiel aus dem Alltag, ich glaube, das ist ganz gut zu fassen. Wenn du jetzt gerade in der Rolle, da sind wir jetzt schon wieder, wie wir das auf den Alltag übertragen, der, was ist gut, der Firmenführung bist. Das bist du ja nicht zu Hause. Aber wenn dich jetzt jemand anruft und eine Frage hat aus dem übers Business, dann kannst du sofort in die Rolle switchen und als diese Person agieren. Also es geht jetzt nicht darum, dass du ständig sagst, ich bin der König, ich bin der König, ich bin der König, sondern dass du diese Rolle genauso parat hast wie all deine anderen Rollen auch. Und da kommen wir schon an den Punkt, dass du dich schon immer ein bisschen mit reinnimmst.
Verstehe. Das ist eine gute Brücke nämlich, zu welcher Rolle spielen wir nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch im Leben. Dass wir eben den Geschäftsführer haben, dass du quasi in die Rolle des Geschäftsführers irgendwo springst. Okay, ja, aber ich würde dann zu diesem Thema mit Rollen, würde ich noch ein bisschen später kommen wollen, um nochmal das Bild nochmal versuchen, ein bisschen abzurunden. Du hast eben Darstellende Kunst, Musical studiert und hast dann bis dann, wenn die Recherche richtig ist, auf Schiff gegangen.
Das war eins meiner ersten längeren und größeren Jobs, genau. Das ist sogar noch während des Studiums passiert. Also ich habe das Studium ein bisschen verkürzt.
Okay.
Bin aufs Schiff gegangen. Es war ein kleineres Schiff, deswegen hatten wir die wundervolle Möglichkeit, wirklich Weltreisen zu machen. Also wir sind echt in ganz tolle Orte gekommen. Und es hat sich einfach damals wunderschön für mich ergeben, weil ich immer reisen wollte. Ich wollte immer die Welt sehen und dachte, ich muss halt warten, bis ich alt bin und Geld verdient habe und gespart habe. Und dachte ich, dann mache ich es einfach jetzt. Also rückblickend gute Entscheidung. Ich habe insgesamt über 4 Jahre immer mehrere Verträge dort gemacht. Insgesamt 3 Weltreisen und unzählige Shows dort gespielt. Auch eine Soloshow, auch eine Schauspielshow. Also sehr facettenreich waren wir da unterwegs.
Das heißt, du bist wirklich auf dem Schiff, also ein großes, wie heißt das?
Ja, ein Kreuzfahrtschiff. Also wir hatten, ich glaube, 600 Passagiere. Also jetzt nicht AIDA, also nicht diese riesigen, Markennennung, Entschuldigung. Also nicht diese riesigen Schiffe, sondern es war so ein feines Schiff, deutsche Reederei. Und waren damit gut unterwegs. Also ich bin damit, habe da drauf gelebt. Also ich habe quasi im Hotel gewohnt.
Okay, hört sich ziemlich spannend an. Wie sieht da dein Alltag aus?
Also du hast natürlich ganz klare Zeiten fix. Wann kannst du raus, wann kannst du nicht raus? Je nachdem, wann legst du an Land. Es gibt Essenszeiten und wir proben eigentlich jeden Tag. Haben nicht jeden Tag Shows gehabt, aber immer wieder. Und manchmal hattest du morgens eine Probe, mittags eine Show und abends wieder eine Probe. Also es war gut herausfordernd, dass du einfach mit dem Kopf sehr wach bleiben musstest, um immer wieder zu schwenken. Die eine Show war mehr mit Gesang, die andere mehr mit Spielen. Ich musste auch viel tanzen. Also es war herausfordernd einfach auf vielen Ebenen, aber natürlich auch irrsinnig spannend. Also du kommst mit so vielen Leuten in Kontakt. Die Crew ist international, kommst mit verschiedenen Sichtweisen in Berührung und auch mit Passagieren. Also es ist ein Universum für sich. Es ist auch schön, dann da wieder rauszugehen, aber ich würde diese Erfahrung nie missen wollen, weil ich da wirklich, wirklich viel mitgenommen habe. Da war ich Anfang 20, also es war sehr interessant.
Kleiner Moment. Mikrofon passt?
Ich würde es ein bisschen halten einfach, ja.
Geht wieder weiter? Was hast du da mitgenommen? Was war so für dich so, wow, jetzt auch retrospektiv?
So ein Wow?
Ja. Falls du mehrere Wows hast, natürlich auch gerne.
Das ist eine gute Frage. Komplexe, also einfache Frage, aber die Antwort scheint gerade sehr komplex. Mal abgesehen davon, dass ich wahnsinnig viele Eindrücke von der Welt sammeln konnte, habe ich im beruflichen Kontext wirklich mitgenommen, wie wichtig es ist, achtsam, respektvoll zu bleiben, egal wie herausfordernd das gerade ist. Also einfach ein gutes Team, ein gutes Miteinander ist einfach der Schlüssel, dass überhaupt irgendwas Gutes entstehen kann. Ich habe natürlich auch gelernt, zu was mein Körper fähig ist, wenn er muss. das ist gut zu wissen und auch gut zu wissen, dass man es nicht ständig ausreizen sollte, weil ich hatte auch durchaus gesundheitliche Beschwerden dann mal eine Weile. Also man lernt viel über sich in Extremsituationen und ich habe aber auch wahnsinnig viele tolle Freundschaften und ein schönes Netzwerk auch mitgenommen damals.
Da kommen einige Fragen auf, nämlich eben zu Gesundheit. Bevor zu Gesundheit, welche Herausforderungen kommen da auf? Weil so, man stellt sich das vor als Laie. Schauspielen, du gehst auf die Bühne und spielst da quasi dein Programm runter und gehst wieder runter und okay, ja, und den Rest chill ich sozusagen. Aber es ist ja nicht so.
Nee, weil wir eben nicht 3-4 Shows hatten, sondern ungefähr 35-40. Okay. Insgesamt pro Weltreise zum Beispiel waren 25 Shows, die gespielt wurden. Die sind alle eine Stunde lang. Die werden innerhalb von 6 Probenwochen an Land einstudiert. Sehr viel Inhalt, der zu lernen ist, sehr viele Choreos, sehr viele Positionen. Und teilweise kann es sein, dass du diese Show nicht mehr anfasst bis in 3 Monaten, weil ein Weltreisenpublikum ja nicht immer wechselt. Das heißt, du brauchst auch immer mal neue Shows für die, die einfach jetzt schon 3 Monate da sind. Die möchten was Neues sehen. Das heißt, du kramst dann diese Show raus und darfst dann innerhalb von 1-2 Tagen die nicht nur aus deinem Gedächtnis holen, sondern dann kommen noch die Kostüme dazu. Die Quick Changes, sagt man, wenn man sich sehr, sehr schnell umzieht, weil es ist, wie gesagt, nur eine Stunde. Dann hast du teilweise noch Seegang. Also ich habe sehr viel Dinge mit sehr wackeliger Bühne gespielt. Dann hast du an Bord dir noch eine Soloshow ausgedacht. Das ist sowieso eine Herausforderung. Also, und natürlich rein menschlich ist es einfach herausfordernd. Du bist nicht zu Hause. Also du hast keinen Raum, wo du hinkommst und kurz du bist immer auf der Arbeit, selbst wenn du privat in deiner Kabine bist. Du bist irgendwie immer auf der Arbeit, sobald du aus der Kabine bist, bist du freundlich zu den Passagieren und du bist die Sängerin, du bist die Solistin. Und wir hatten ein Ensemble zum Beispiel von 10 Menschen, also das sind nicht unbedingt simple Shows gewesen, die waren sehr anspruchsvoll, dementsprechend auch wirklich schön anzuschauen. Und ja, es ist dann wirklich mental herausfordernd, körperlich herausfordernd, wenn man den ganzen Tag geprobt hat, eine Show hat und natürlich irgendwie raus wollte, weil man halt in Sydney ist. Also das ist natürlich eine eigene Entscheidung, aber das war schon oft wenig Schlaf.
Sehr schwierig, nämlich aus der beruflichen Rolle zum Beispiel, egal welchen Job du machst, nach Hause zu kommen und dann bist du ja der Private sozusagen. Ja. Das ist das, was du meinst.
Das fehlt.
Und je mehr Zeit du in deiner Rolle verbringst, das ist egal, ob du in der Rolle des Schauspielers bist, Rolle des Technikers, was auch immer, desto mehr verschmilzt du tatsächlich mit dieser Rolle oder mit diesem Berufsbild, wenn man es auch anders nennt. Ne? Und hast du das auch gehabt, dass du gemerkt hast, die Linda, die Private, wird immer mehr zu der Schauspielerin, immer mehr zur Sängerin?
Total. Also ich kann jetzt rückblickend, das klingt hart, aber ich kann rückblickend wirklich sagen, ich habe mich absolut mit diesem Beruf identifiziert. Ich habe mit 6 Jahren beschlossen, ich werde Musicaldarstellerin, ich werde Sängerin. Und da habe ich einfach darauf hingearbeitet. Also das sind jahrelange Vorbereitungen. Und solange du dann im Job bist, fällt es dir nicht so auf, weil du ja sowieso die ganze Zeit in dieser Rolle steckst. Und natürlich gibt es einen Unterschied auf der Bühne oder nicht auf der Bühne. Ganz klar, also ich bin keine von denen gewesen, die da irgendwie dann nicht runterkommen. Also ich konnte das sehr, sehr klar trennen. Gleichzeitig, also gerade weil das mein erster Job war, du gehst halt zum Frühstück. Sie haben so toll gesungen gestern. Du gehst zum Mittagessen. Wann ist ihre nächste? Also du bist immer, ne, ich gehe eben nicht nach Hause in meine Wohnung und habe mit dem Ganzen nichts mehr am Hut. Also du hast irgendwann diesen Abstand, ist glaube ich das richtige Wort, von dem Job nicht mehr wirklich. Und du bist ja nur mit deinen Kollegen unterwegs. Das heißt, da habe ich schon irgendwann gemerkt, so schön ich das fand, jetzt ist es mal Zeit, wieder an Land zu gehen und dort zu arbeiten.
Ja, verstehe ich. Wie gesund ist dann Schauspielerei tatsächlich? Da haben wir im Vorgespräch haben wir ja ganz kurz mal angeschnitten gehabt, weil ich mir die Frage stelle. Hintergrund der Frage ist nämlich, wenn du eine Szene spielst in der du zum Beispiel ertrinkst. Der Körper kann das ja nicht trennen, dass das jetzt Schauspiel ist, sondern der glaubt ja, dass du dann tatsächlich ertrinkst und nach Luft atmest und so weiter. Und das ist mal das eine Beispiel. Und das zweite Beispiel ist genau das, was ich meine, dass du runtergehst von der Bühne. Du spielst auf der Bühne, spielst du eine Figur. Und wenn du runtergehst von der Bühne, kommst du ja nicht zurück in die Linda, sondern du kommst in die Figur der Sängerin, in der Figur der Schauspielerin. Und im Gesamten zusammengefasst stelle ich mir dann die Frage, wie gesund ist Schauspiel dann tatsächlich für den Körper? Oder für die Seele eigentlich
auch? Die Frage habe ich mich auch irgendwann gestellt, natürlich generell mit Musical. Ich glaube, auf Schauspielerei trifft es auch zu, weil du hast verschiedene Komponenten. Du hast die körperliche Komponente, die im Schauspiel gegeben sein kann, im Musical definitiv, weil du einfach enorme Dinge vollbringst mit dem Körper, dauernd, und vielleicht auch mal Dinge übergehst. Dann kommt das Berufsbild zum Beispiel dazu, wenn du freischaffend bist und du hast keine Zweitbesetzung, also jemand, der für dich einspringt, überlegst du dreimal, ob du nicht doch auch mit dem Fieber jetzt auftreten kannst, weil sonst muss die Show abgesagt werden. Das heißt, das sind so die körperlichen Komponenten, das wird jeder Schauspieler kennen, dass du sehr oft über körperliche Grenzen hinweggehst, ganz bewusst, und das geht eine Zeit lang, aber irgendwann meldet sich der Körper. Das ist mal so der körperliche Aspekt. Und der mentale Aspekt, der auch wieder mit dem Körperlichen zusammenhängt, weil, wie du sagst, unser Gehirn nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheidet. Und das weiß jeder, der in einem Kino sitzt oder in einem Theater sitzt, der sich was anschaut. Du weinst ja mit, du lachst mit, du gehst mit, du merkst, du bannst dich an, wenn es gerade spannend ist. Du weißt ganz genau, dass die das spielen. Du weißt ganz genau, dass da keine reale Gefahr ist. Du weißt ganz genau, die gehen danach ein Trinken in der Bar und trotzdem gehst du mit, weil unser Gehirn das nicht unterscheidet. Deswegen ist ja aber auch Kunstkultur so wichtig für uns, weil wir darüber Empfindungen bekommen, durch die wir etwas lernen. Das heißt, ich glaube, dass dieses Tun sehr, sehr wichtig ist. Aber eben die es ausführen, gehen da wirklich in Extremsituationen. Ich habe zum Beispiel ein Stück gespielt, das war in Wien damals. Und da ging es viel um Lust, Leidenschaft, die dann irgendwann umschwenkt in Gewalt, auch Richtung sexuelle Gewalt. Und da wirst du sehr hart angepackt, man schreit sich an. Und es ist, wenn es authentisch ist, in dem Moment fühlt sich das irrsinnig echt an. Natürlich, weil ich ja eben das Handwerk gelernt habe, das ist wichtig, breche ich nicht zusammen, sondern ich weiß noch, okay, da ist mein Einsatz, da muss ich jetzt hin. Du bist nie so in der Emotion drin, als wäre sie real, aber dein Körper schüttet die Hormone trotzdem aus. Wenn du ein Liebespaar spielst, kann das gut sein, dass du dich ein bisschen verknallst in deinen Partner für eine Weile, weil dann dein Körper das ausschüttet, so oder so. Dass du in dem Moment kurz Angst hast, das schüttet dein Körper einfach aus. Und generell, wenn du auf einer Bühne stehst, unabhängig davon, was du spielst, hast du einen enorm hohen Ausschuss an Adrenalin. So ähnlich wie auf einer Achterbahn. Das kennen wir, dieses Gefühl, dieses Rauf und Runter. Und jetzt stell dir vor, du hast das einfach als Alltag. Das macht was mit dem Körper. Also du kannst durchaus, glaube ich, eine Sucht entwickeln. Auch nach Applaus zum Beispiel, weil dir das auch einen Dopaminschuss gibt, der kaum zu beschreiben ist, wenn man den nicht selber mal erlebt hat. Und du kannst süchtig werden danach. Also das kennt jeder, der mal ein paar Monate gerade zum Beispiel nicht im Job ist und was anderes macht, wie dir das abgeht. Also wie du wirklich körperlich merkst, dass dir das fehlt. Und da habe ich mir schon noch die Frage gestellt, ist das wirklich ein Job, den man über viele Jahrzehnte oder sogar sein Leben lang ausschließlich machen sollte?
Und was war dann die Antwort?
Also für mich ist die Antwort, ich brauchte definitiv eine Pause, aus mehreren Gründen. Jetzt langsam komme ich wieder an den Punkt, dass ich sage, oh, ich hätte wieder Lust, sowas zu machen. Aber dieser Druck ist weg. Also es ist nicht mehr aus diesem, ich muss das jetzt tun, also diesem Suchtprogramm, was man da fährt, sondern tatsächlich aus der Absicht, dass ich es einfach total schön finde, Menschen auf eine Reise mitnehmen zu können. Kann man aber natürlich auch auf vielerlei andere Weise machen. Also muss das so sein, dass ich mich quasi auf die Bühne stelle, oder kann ich das nicht auch in einer anderen Richtung tun, dieses Geschichten erzählen, dieses Inspirieren, Unterhalten? Und mir sind schon viele Menschen begegnet, die den Job dann einfach über viele Jahrzehnte schon ausgeübt haben, wo ich schon, und da will ich jetzt gar nicht zu hochmütig sein, ich bin kein Psychologe und ich habe natürlich immer nur Momentaufnahmen, aber wo mir schon auffällt, dass da ein gewisser Realitätsabgleich manchmal fehlt, dass da so eine, wie soll ich das sagen?
Was heißt Realitätsabgleich?
Realitätsabgleich, viele haben zum Beispiel eine super Karriere auf der Bühne, haben gleichzeitig Familie und so diese erdenden Geschichten, so diese Geschichten, die unsere Wurzel betreffen, unser Zuhause, unsere Familie, unsere Freunde, was auch immer. Also dass die immer eine gute Mischung hatten zwischen ihrer Arbeit und dem anderen, da habe ich es nicht so wahrgenommen. Aber wenn man sich zu sehr überidentifiziert mit dem Ich bin Schauspieler, ich bin Bühnenmensch, dann kann es schon auch manisch werden. Dann hast du zum Beispiel manchmal Gespräche, die eigentlich eine normale Diskussion werden, die auf einmal sehr dramatisch ausarten. Das ist mir zum Beispiel ausgefallen, wenn ich dann in die Produktionsleitung gehe. Also das ist recht nüchtern, gell? Also einfach läuft alles, sind alle happy und dann hebt zum Beispiel einer die Hand, der definitiv nicht happy ist und das aber nicht reflektiert und ruhig ausdrückt, sondern auf eine sehr dramatische Art und Weise, die auf die Bühne gehört. Also es gibt diesen ganz berühmten Spruch, das Drama lassen wir bitte auf der Bühne. So, weil das sehr oft passiert, weil es sehr oft passiert, dass das einfach nicht möglich ist, weil das Drama sich dann zieht in die Note-Session. Note-Session ist, wenn du eine Probe gehabt hast und der Regisseur dann sagt, hey, da und da, dass sie das persönlich nehmen. Und ich weiß, dass das sehr schwer ist zu trennen, mein Tun und ich, aber genau das ist eben der Punkt. Das muss passieren, ich, der arbeitende, darstellende Mensch und ich, Linda. Wenn ich das kann, dann kann ich deine Kritik nehmen und okay, und ich ändere das.
Würdest du sagen, dass man diese kleine Message nicht nur auf Schauspielerei runterbrechen kann, sondern grundsätzlich auf jedes Berufsbild, dass man versucht, sich nicht mit dem Berufsbildrolle so sehr zu identifizieren, sondern immer noch zu sagen, ich, Andrew, mach den Job. Ich, Linda, mache den Job.
Ja, ich glaube, das ist essentiell, damit wir ein mental gesundes Leben führen können. Und geht auch nicht nur um Beruf, sondern es geht auch, und ich will da niemandem zu nahe treten, aber es geht auch um die Rolle Mutter. Sei, oder Vater, ich möchte jetzt gar nicht nur, es ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber alle Rollen, die wir einnehmen, oder ich bin die, die sich kümmert um alle im Freundeskreis. Also es gibt so viele Rollen, die man einnehmen kann. Ja? Und weil was passiert, wenn das dann nicht ist? Was ist, wenn das Kind aussieht? Was ist, wenn gerade dich niemand braucht? Was bist denn du? Und davor muss aber so viel passieren. Entweder wirst du drauf gestoßen, weil dein Körper oder deine mentale Gesundheit sagt, hier ist jetzt Sense. Und dann musst du dich drum kümmern oder du merkst es schon vorher und beginnst mal die Frage, okay, wer bin ich denn außerhalb von diesem Ganzen, was ich mir da aufgebaut habe?
Und kann man da über Sprache leichter zu sich finden? Denn es gibt ja, wir kommen später noch zur Spiritualität, aber es gibt die Aussage, finde dich selbst, beziehungsweise erkenne dich selbst. Das kann ja eine Lebensaufgabe sein, im besten Fall. Ne? Und ich glaube aber, dass wenn wir über die Sprache gehen, wenn wir unsere eigene Stimme finden, dass wir uns vielleicht etwas leichter damit tun, eben diese Trennungen auch machen zu können, im Sinne von, wer spricht denn da eigentlich gerade? Nicht wer bin ich, sondern wer spricht da gerade? Glaubst du, dass das vielleicht ein Instrument sein kann?
Ja, also die Sprache ist natürlich etwas, was wir alle täglich verwenden. Manche bewusst, manche unbewusst. Wenn du es eben in dem beruflichen Kontext nimmst, dann hast du Sprachunterricht gehabt und es ist wirklich ein Tool, ein Werkzeug geworden. Und deswegen sage ich auch, es ist wichtig, ich leihe meiner Stimme oder ich leihe meine Stimme dieser Person. Weil es geht nicht immer darum, dass man die Stimme verstellt, um eine andere Person zu sein, darum geht es gar nicht, aber das sind so Nuancen. Also ich spreche zum Beispiel ein Bühnenhochdeutsch oder ich habe dort einen Dialekt, das ist sehr eindeutig, aber generell meine Stimme ist meine Stimme und die leihe ich für den Moment. Und die eigene Stimme finden geht natürlich einmal über diesen körperlichen oder den Aspekt, den man hört, ne? Wie klingt die Stimme? Hat die, also es gibt diese sogenannte Naturstimme, die man findet. Das ist zum Beispiel Teil der Ausbildung. Kann aber natürlich jeder andere auch tun. Würde ich auch sehr empfehlen, weil es einfach das Leben ein wenig einfacher macht. Und weil die Stimme, und das ist mir wirklich aufgefallen, auch im Beruf, die ist so sehr connected mit unserem persönlichen Empfinden. Also du kannst den Körper zu ganz viel zwingen, wenn es dir nicht gut geht. Die Stimme wenig. Wenn sie trainiert ist, schon. Mhm. Aber du wirst hören, wenn jemand gerade
unsicher ist, zum Beispiel,
ne? Unsicher ist, aufgeregt ist. Es gab Sänger oder auch Sängerinnen, die haben schwere traumatische Erlebnisse, keine Ahnung, Vater gestorben, die konnte erst mal ein Jahr nicht singen. Da kam nichts Vernünftiges mehr raus. Und das war, die hat über Jahre gearbeitet. Also mal zu überlegen, was unsere Stimme uns auch aufzeigt. Also wir dürfen da schon auch drauf hören. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, was glaube ich viele nicht wissen, die Stimmbänder sind die einzigen Muskeln, die keinen Muskelkater haben können. Also wir spüren sie ja nicht. Du hörst, wenn du heiser bist, aber da ist nicht, oh, mir tun die Stimmbänder heute weh. Deswegen, du kannst so leicht die Stimme überarbeiten. Ja. Du kannst so leicht, das kann man jetzt natürlich, wenn man es hört, nicht sehen, aber wie halte ich den Kopf beim Reden? Ist der entspannt? Ist der Hals locker? Ist der angespannt? Das sind alles Dinge, die die Stimme beeinflussen. Und ob ich hier angespannt bin, hat natürlich voll viel damit zu tun, wie es mir gerade geht. Bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Was auch immer. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ja, die eigene Stimme finden, erstmal im Körper drin und dann auch im Ausdruck. Weil da zum Beispiel kannst du dich super leicht abgrenzen, wenn du Rollen spielst, was für eine Art von Sprache benutze ich. Mhm. Philosophen haben eine andere Sprache als die Bauern unter sich. Dann gibt es diese ganzen Dialekte, die auch suggerieren, wo gehöre ich gerade hin. Du sprichst mit deinem Partner eine Sprache. Menschen haben, bestes Beispiel, Jugendsprache. Warum gibt es das? Damit wir wissen, wo wir hingehören. Die reden so nicht mit den Eltern. Also das ist extrem machtvoll, um so einzuordnen, wo befinde ich mich gerade, wer bin ich gerade, über was rede ich gerade.
So identitätsstiftend
eigentlich. Na, absolut. Oder? Weil wenn du einen gegebenen Text hast, dann ist das ein anderer Text. Und dann kannst du auch sehr leicht für dich realisieren, so spricht Linda nicht, so spricht die Person. Deswegen meine ich die Stimme leihen. Also es geht viel auch über den Ausdruck und die Wortwahl, definitiv.
Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, erkenne dich selbst, beziehungsweise Leute, die sich die Frage stellen, wie erkenne ich mich selbst? Wie finde ich meine eigene Stimme? Ist ja irgendwo eine berechtigte Frage. Und ich finde, du spürst deine eigene Rauigkeit. Du spürst irgendwo deine eigene Stimme, wo sie Platz findet, wo sie arbeitet. Ist sie im Mund voll, ne? Ist sie hier in dem Bereich, oder ist es vielleicht so im besten Fall vielleicht sogar im Bauch. Ne? Aber gibt es da eine Technik, die man sagen kann oder die man mitgeben kann, so kommst du vielleicht in die Richtung, deine eigene Stimme zu finden?
Also wenn ich zum Beispiel Menschen habe, bei denen es viel darum geht, dass sie zum Beispiel nach außen authentisch wirken wollen. Sagen wir mal, ich habe eine Dienstleistung, ein Unternehmen, ich bin auf Social Media, weil das einfach mittlerweile dazugehört. Ja. Es gehört dazu, zeige dich. Und dann merke ich, wie die Stimme sofort irgendwo anders hin abhaut, weil sie meinen, jetzt ist da eine Kamera und jetzt muss ich anders reden. Da gibt es Übungen und generell vorher mal zu wissen, wie die eigene Stimme klingt, ist richtig. Also zum Beispiel weiß ich jetzt, okay, ich war jetzt länger erkältet, da ist jetzt ein bisschen mehr nasal und die Stimme klingt anders und das ist in Ordnung. Das stresst mich nicht, weil ich meine Stimme kenne. Wenn ich sie nicht kenne, würde es mich vielleicht stressen, weil, oh Gott, vielleicht huste ich gleich, klinge ich zu nasal. Es ist egal. Es ist, gehört ja auch zu meiner Stimme, es ist nur eine Facette. Es gibt die Indifferenzlage. Indifferenzlage ist die Naturstimme. Indifferenzlage ist die Lage, in der wir am natürlichsten und entspanntesten sprechen. Das heißt, Frauen neigen auch dazu, so ein bisschen höher zu reden. Gell? Ich mache es jetzt ein bisschen übertrieben. Und es hat damit zu tun, weil höhere Töne einfach suggerieren, ich bin nicht gefährlich. Ja, also da können wir jetzt auch in kulturelle, gesellschaftliche Themen eigentlich reingehen, warum Frauen dazu neigen, höher zu sprechen. Und Tiefe suggeriert, jetzt fehlt mir gerade das Wort.
Standhaftigkeit.
Nicht Autonomie. Ach, okay. Autorität. So, okay. Kannst du drin lassen. Alles gut. Und also eine tiefe Stimme suggeriert Autorität. Das heißt, oder je lauter ich bin, desto eher werde ich gehört. Zum Beispiel typisch in gewissen Situationen wie einem Meeting. Wenn wir noch nicht da sind, dass wir einfach jedem die Stimme geben, dann muss ich sie mir nehmen, dann muss ich mir den Platz einnehmen und oder schnell reden, weil ich Angst habe, sonst hört man mir nicht zu. Das heißt, wenn du zur eigenen Stimme kommen willst, ist erstmal gut, die Indifferenzlage zu finden, und die findet man. Ist ein bisschen eine Übungssache. Gut ist immer, jemanden dazu zu nehmen, der dir zuhört. Ich versuche das jetzt mit dem Mikro zu machen. Meine Sprachlehrerin hat es damals immer so beschrieben wie die Rutsche. Das ist eine Rutsche. Das heißt, du fängst ganz oben an und lässt deine Stimme runterplumpsen und guckst, wo sie landet. Und das, ich versuche es jetzt mal mit dem Mikro zu machen. Fängst oben an. Ohne zu drücken, also ohne extra runterzudrücken, sondern ha, ha, ha. Es ist Übung. Also am Anfang kommt man sich total merkwürdig vor. Wirklich dir vorstellen, du lässt irgendwas von oben runterplumpsen und wo landet die Stimme? Da ist deine Indifferenzlage. Du kannst auch im Alltag einfach darauf achten, fühle ich mich am Abend heiser oder nicht? Kann ich leicht eine Stunde oder zwei reden? Wenn nicht, dann bist du wahrscheinlich nicht ganz in deiner natürlichen Sprachlage drin. Also meine natürliche Sprachlage ist diese. Und selbst wenn ich nur so ein bisschen drüber spreche, klingt es immer noch natürlich und fein, aber ich bin ein bisschen zu hoch und meine Stimme muss sich anstrengen. Und ich merke jetzt schon, dass meine Muskeln im Hals versuchen, das auszugleichen. Also dieses die Stimme von oben runterfallen lassen.
Das ist gut.
Und du kannst sie auch runterholen, indem du mit, wie erkläre ich das, den Daumen nimmst in deine Handfläche und umgreifst, und dann hast du so eine ja fast glatte Fläche, das geht darum, dass du dir nicht wehtest, und dann klopfst du dir unterm Schlüsselbein in die Mitte, da wo die Rippen sich treffen, und dann kannst du so ein bisschen was passiert ist, dass die Stimme eben vom Halskopf, wie du gesagt hast, dass sie runterkommt, zumindest mal in den Brustkorb. Und dann wiederhole ich sehr gerne einen Satz, der mir mit 14 von meinem ersten Gesangslehrer gesagt wurde, hat mich damals noch sehr schockiert, wo er sagt, Linda, du musst mit den Eiern singen. ich habe nun keine, dann sagt er, dann sing halt mit den Eierstöcken. Und was er damit meint, ist einfach, dass du nicht vergisst, dass du noch einen Boden hast. Also am Anfang beim Stimme finden, stell dich entspannt hin, hab die Fußsohlen am Boden. Du brauchst nicht angespannt stehen, aber schau einfach, dass du merkst, dass da ein Boden ist, weil allein das Bewusstsein darüber verbindet dich mit deinem unteren Teil vom Körper. Na, du wirst unterstützt vom Zwerchfell. Diese ganzen, also das sind so zwei so einfache Tricks, um selber ein bisschen näher daran zu kommen.
Okay, ganz kurz nochmal zur Wiederholung, warum ich dieses Thema auch anspreche, beziehungsweise warum ich die Fragen stelle. Im Sinne von nicht sprechen, natürlich auch sprechen zu lernen, nicht nur ich, sondern auch Zuhörer und Zuschauer, sondern, so wie es die Sigrid Spörk im Podcast auch gesagt hat, um die Menschen wieder näher zu sich selbst zu bringen. Und ich bin der Meinung, beziehungsweise ich glaube, dass es über die Stimme leichter geht, als wenn dir jemand in einem spirituellen Kurs um 5000 Euro sagt, erkenn dich selbst. Das, was du gesprochen hast, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir mit, oder beziehungsweise drei. Der erste ist, Stimme von unten nach oben einfach runterplumpen lassen.
Yes.
Die zweite ist, nicht zu fest gegen hier.
Das ist der Thymus, für die, die es wissen. Das ist, genau.
So in dieser.
In der Mitte der Brust.
In der Mitte der Brust für diejenigen, die zuhören. Einfach ein bisschen klopfen und dann merken, wie sich die Stimme verhält.
Genau, ein bisschen summen.
Und der dritte ist, sprech mit den Eiern oder Eierstöcke. Ganz das heißt, übersetzt, beidbeinig auf dem Boden.
Ja, so hüftbreit, genau.
Hüftbreit. Ich tue mir immer leicht barfuß, weil da spüre ich die Erde.
Ja.
Und dann einfach mal den Fokus, den eigenen, weil das das Potenzial gebe ich jedem, auch jemanden, der nicht geschult ist quasi, irgendwo in Hüftnähe zu geben und dann einfach mal sprechen.
Genau.
Und dann mal zu gucken, wie verhält sich meine Stimme? Wie verhalte ich mich? Wie locker werde ich? Denn ich finde, der Fokus geht weg von, wie verhalte ich mich gerade?
Absolut.
Verhalte ich mich okay? Bin ich authentisch? Und so weiter. Und das hat mir zumindest, oder auch Linda und auch anderen, irgendwo geholfen, ein bisschen sich selbst zu finden. Weil das hilft dir dann dementsprechend auch, damit umzugehen, wenn du Projektmanager bist, am Bau arbeitest, Fußballer, Schauspieler, Sänger, was auch immer, der viel Zeit mit seiner Rolle verbringt. Aber auch für jemanden, der sich einfach ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen möchte. Das mal so ein bisschen zusammengefasst. Ich würde gerne ein bisschen persönlicher werden, weil wir über Erkenne dich selbst und Rollenbilder und so weiter gesprochen haben. Vielleicht hat man ein bisschen gemerkt, dass ich so ein bisschen eine Färbung drauf habe, wenn es um Spiritualität geht. Und Spiritualität kommt immer noch nicht, kommt immer noch später. Aber ich würde dich gerne fragen, was ärgert dich?
Ja, also was mich so wirklich ärgert, wo ich merke, dass sofort was losgeht, und das klingt jetzt, wenn ich gerade drüber denke, klingt es ein bisschen pathetisch, aber ich meine es wirklich so, wenn ich auf Menschen treffe und so eindeutig erkennen kann, dass sie absolut unauthentisch sind. Und ich bin nicht so hochmütig, dass ich das jedem jetzt absprechen will, dass jemand nur, weil er gerade ein bisschen in der Rolle ist, unauthentisch ist. Darum geht es nicht. Aber es gibt so, ich habe so ein bisschen so ein Bullshit-Radar, nenne ich es ganz gern. Also ich glaube, jeder kann sich was drunter vorstellen. Also ich rede jetzt nicht davon, klar, über je besser man jemanden kennenlernt, desto eher merkst du, schau, da bist du noch nicht ganz authentisch. Darum geht es nicht, sondern ich meine so diese eindeutig, ich lerne dich kennen, du sagst versetzt und ich denke mir so, und ich spüre einfach so, na.
Das ist nicht echt, ne?
Na, das ist nicht echt. Und ich finde es so schade, weil ich aber denke, ich habe ja voll Lust, immer die echten Menschen kennenzulernen. Ich habe gar keine Lust, deine Rolle kennenzulernen. Außer ich muss mit der agieren, aber es interessiert mich herzlich wenig.
Mein Papa hat immer gefragt, in welcher Rolle bist du gerade?
Ja.
Als ich klein war, ne? Wenn ich zum Beispiel der coole Junge war, der dahergekommen ist und war immer so ein leichter Fingerklopfer mit in welcher Rolle bist du. Und das hat mir immer wahnsinnig geholfen, nämlich wieder bei mir selbst anzukommen, wieder zurück zu mir zu kommen. Hey, du bist schon cool, aber coole Rolle, ne? Und ich habe mich schon öfter mal gefragt, wie die Menschen damit umgehen würden, wenn sie so unauthentisch quasi daherkommen. Wie sie damit umgehen, wenn du sie fragst, in welcher Rolle bist du da gerade? Ne? Ob das eher aufklopfend sozusagen wäre?
Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, ob man sich da schon mal mit auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel unter Freunden praktiziere ich das total. Dass man oder ich merke es ja auch selbst, dass ich merke, schau, da wollte ich gerade wieder in die coole Nudel schlüpfen. Und eigentlich wollte ich mir doch selbst ein bisschen, wollte ich mich doch verletzlicher zeigen zum Beispiel. Also was auch immer gerade das Thema ist, was man da hat. Und wie würden, auch da ist immer die Frage, will ich das jetzt wirklich jemand an der Kasse fragen oder nicht? Okay. Oder kann ich für mich mitnehmen, wenn ich merke, okay, das, ich weiß nicht, du wirst angegangen in der U-Bahn, weil du jemanden anrempelst und das ist vollkommen aus dem Kontext gerissen. Also es ist nicht einfach so ein kurzes Ärgern, sondern da wird ein Riesenfass aufgemacht und du merkst, okay, hat nichts mit mir zu tun. Wäre ich jetzt nicht in der Position, den Menschen belehren zu wollen, entschuldigen Sie, in welcher Rolle sind denn Sie gerade? Aber ich kann für mich merken, okay, der ist gerade in einem anderen Film, vielleicht sogar in einem anderen Stück. Also vielleicht manchmal sind Menschen gar nicht nur in anderen Rollen, sondern in einem komplett anderen Film, der mit deinem gerade gar nichts zu tun hat. Und du merkst, okay, wir kommen gerade nicht zusammen.
Und du streifst eigentlich nur seine.
Ja, und dann kann man auch einfach für sich halt überlegen, ist es jetzt wirklich gesund für mich, da Energie jetzt reinzugeben und das zu klären? Wenn es Arbeitskollegen sind, Familienmitglieder, wahrscheinlich schon. Gell? Aber wenn es ein Mensch ist, dem ich vielleicht nicht mehr begegne, kann ich vielleicht das auch einfach sein lassen und auch einfach fein damit sein, dass mich jemand gerade wirklich nicht gut findet, zum Beispiel.
Bezüglich gut finden, wie ist es bei dir, wenn es um Entsprechen geht? Der Gonzo Renger hat in einem Podcast gesagt, dass wir in der Kindheit lernen zu entsprechen, den Erwartungshaltungen der Eltern und somit zu Top-Manipulateuren werden. Denn auf der einen Seite entsprechen wir und auf der anderen Seite gehen wir raus und sprechen den Jugendslang mit unseren Freunden. Und das nehmen wir irgendwie mit ins Erwachsenenalter rüber und versuchen dann trotzdem auch verbal irgendwie dann ständig zu entsprechen und schlüpfen in eine nette Rolle. Oder wie auch immer das es dann heißt, aber es grundsätzlich geht es immer wieder um zu entsprechen. Gerade als Schauspieler denke ich mal, dass man da sehr viel entsprechen muss eigentlich, oder?
Ja, ist natürlich jetzt sehr weitreichend. Also auf der beruflichen Ebene entsprechen wollen, hat doch dann wiederum viel mit Überlebenskampf zu tun, sind wir mal ganz ehrlich, weil nicht jeder hat dann die glückliche Situation, dass er sagt, na, ich gehe einfach rein und ich bin so, wie ich bin und wenn ich passe für die Rolle, passe ich und wenn nicht, nicht. Sondern oft ist natürlich dahinter, boah, was die wohl suchen, was wollen die wohl von mir hören, wie wollen sie das wohl sehen, weil ich brauche den Job, ich brauche die Kohle, also so ehrlich muss man auch mal sein. Und im Alltag, im Privaten kommt es, glaube ich, sehr darauf an, wie bewusst sind wir mit uns, also nur weil mir etwas bewusst ist, heißt es ja nur lange nicht, dass ich es ändern kann. So, Punkt. Also einmal People-Pleaser, schwierig da rauszukommen. People-Pleaser, also wirklich dieses, ich möchte entsprechen, weil sonst kriege ich die Zuneigung nicht. Und ich glaube, dieses Rollenspiel, mit dem wir dann entsprechen wollen, kann auch in mehrere Richtungen gehen. Weil gerade als du das fragtest, hatte ich so zwei Möglichkeiten da. Einmal so die Möglichkeit, die mir zum Beispiel nahe ist, wenn wir jetzt persönlich gehen, irgendwie zu merken, das kommt zum Beispiel gar nicht so aus dem Elternhaus, sondern eher aus der frühen Schulzeit, wurde sehr viel gemobbt, also so wie ich war ich nicht okay, das habe ich gelernt. Das heißt, dann bin ich halt anders, damit ich okay bin, damit ich nicht alleine bin, weil wir haben ja immer Angst, alleine zu sein, ausgeschlossen von der Sippe und dann sterben wir. Das im Grunde liegt es unter fast jeder Angst. Warum will ich geliebt werden? Damit ich dazugehöre, damit ich sicher bin. Mhm. So. Oder du wirst halt zu so einem Rebell. Ist aber auch wieder ein Entsprechen. Das heißt, dann versuche ich auf jeden Fall anders zu sein oder auf jeden Fall zu provozieren. Ich kann mir auch Rollen aufbauen. Zum Beispiel der Eckhart Tolle, ganz bekannter Autor, hat es mal gesagt, dass er, wie hat er das ausgedrückt? Das war total schön. Also ist jetzt frei nach Eckhart Tolle. Ich war nicht schön, ich hatte kein besonderes Talent, aber ich war klug. Das heißt, ich habe über den Intellekt mich dargestellt. Das heißt, ich war der Intellektuelle. Ich konnte mich gut ausdrücken. Ich wusste viel über Dinge und das war meine Rolle ganz lang. Und ich glaube, das passiert auch ganz, ganz oft, dass du schaust, wo ist irgendwie Platz für mich und dann versuche ich dem zu entsprechen. Und das kann auch dazu führen, dass du dich einfach wirklich viel übergehst. Dass du vielleicht einen ganz anderen Impuls gerade hast, aber zum Beispiel denkst, na Moment, ich bin ja der und der Mensch. Ich habe mich ja so und so definiert. Ich sollte anders handeln. Und schon handelst du selber gegen dich. Also manchmal ist es auch, entspreche ich meinem Bild von mir, wenn zum Beispiel die Gesellschaft dich schon gar nicht mehr so sehr dafür interessiert. Also es ist ganz sehr, da könnte man jetzt wirklich sehr lange drüber philosophieren. Das ist
ja Eigenbild, Fremdbild. Ne? Ich glaube aber, dass man beides braucht. So Goethe hat gesagt, du brauchst den Spiegel von außen, um dich selbst zu erkennen. Und dann dementsprechend die Frage, welches Bild möchte ich von mir selbst haben? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Und welches Bild glaube ich, dass die anderen von mir haben? Mhm. Und das dann irgendwie in Einklang zu bringen, ist aber dann, ich stelle mir gerade die Frage, ist das meine eigene Stimme? Oder ist es dann trotzdem irgendwo, was ich behaupte vom Haupte? Ja.
Eigene Stimme meinst du jetzt, was ich sage in dem Moment? Mhm.
Auch im Sinne vom Entsprechen?
Ja, also ich finde es erstmal wahnsinnig interessant, diesem Thema nachzugehen und ich glaube fast, dass es keine Antwort gibt. Ich kann so viel mich mit mir und anderen beschäftigen oder ich bin immer irgendwie geprägt von meinem Umfeld. Ich bin allein geprägt, heute ist es wahnsinnig heiß. Vielleicht würde ich mich an einem kalten Tag ganz anders ausdrücken. Habe ich gut geschlafen? Dann natürlich, mit wem verbringe ich gerade viel Zeit? Was habe ich, also selbst wenn du diese Kindheitsgeschichten vielleicht mal aufarbeitest, lebst du ja weiter und triffst ja täglich Menschen. Und wenn wir uns jetzt nicht dafür entscheiden, auf die einsame Hütte am Berg zu ziehen, weil wir da am erleuchtetsten sein können und mit uns sein können und keinen Einfluss von außen haben wollen. Wir sind halt in Gesellschaft, wir sind immer unter Menschen. Das heißt, es ist wirklich die Frage, kann ich überhaupt mit Menschen komplett authentisch ich sein? Ich glaube fast, das kann sein, dass ich das in einem Jahr komplett anders sehe, aber jetzt glaube ich, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, ich selbst bin nicht nur mit mir.
Alleine, ne?
Allein.
Genau. Dementsprechend die Frage, das habe ich mit meiner Mama auch mal besprochen, ich glaube, dass wir ständig jemand anderer sind, ab dem Moment, wo wir mit jemandem sprechen. Mhm. Und das bestätigt in dem Fall auch das, was du gesagt hast, dass bei dir selbst zu bleiben, in der reinsten Form lediglich, wenn du irgendwo alleine bist. Mhm. Aber ist ja kein Problem. Ich möchte dem ganzen Thema Rolle und Rollenspiel des Lebens gar nicht so die negative Konnotation geben,
absolut,
sondern ist ja was Wunderschönes, auch im Sinne des Theaters in eine Rolle zu schlüpfen. Es ist ja okay, dass wir verschiedene Rollen spielen. Man kann Rolle auch als Facette irgendwo sehen. Ich bin hier mal anders, ich bin hier bei Andrew und das ist okay. Und das Ganze zu überreflektieren, nimmt ja einem selbst die komplette Leichtigkeit, oder?
Voll. Und was du gerade sagst, das stimmt, man driftet schnell, aber ich spiele ständig Rollen, ich bin nie ich selbst. Ich glaube einfach, dass es der feine Unterschied ist, habe ich das begriffen oder denke ich immer noch, ich bin all diese Personen und habe totales Chaos immer drin. Weil sobald mir klar ist, dass ich eh ständig in Rollen schlüpfe, dann wird es leicht, weil dann kann ich ja damit spielen. Und dann kann ich sagen, ah wow, ich habe so viele Facetten. Ich bin die, ich nenne jetzt irgendwas, okay? Mhm. Ich bin die coole Businessfrau mit großem Herzen. Ich bin die verrückte Nudel. Ich bin irgendwie alles und ich kann dazwischen switchen, aber ganz bewusst. Dann ist das Rollenspiel schön, weil dann kommen wir auch wieder da rein, dass wir unser Leben vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen. Genau. Dass wir vielleicht ein bisschen in eine Leichtigkeit kommen. Hey, es sind eh Rollen. Was nicht heißt, dass ich da nicht echten Schmerz, echte Freude, echte Ekstase fühle, aber einfach ganz bewusst zu sein. Ich finde zum Beispiel gerade spannend, ich wohne jetzt im Moment hier am Land und ich habe eine Landpersona, ich habe eine Stadtpersona. Und ich mag beides total gerne. Es bin aber beides ich. Das sind nicht verschiedene Personen, aber nur, weil mir das klar ist. Wenn mir das nicht klar ist, dann kann es sein, dass ich mich frage, warum geht es mir gerade anders als vor einer Woche? Und dann hast du ein Problem damit. Aber wenn ich da switchen kann dazwischen, ist das super fein. Also ich glaube, der Unterschied ist rein, ist mir das Rollenspiel bewusst oder ist es mir nicht bewusst und ich nehme das alles sehr, sehr ernst.
Deswegen auch der heutige Titel, das Gespräch zu Rollenspiel des Lebens. Ne? Ich überlege gerade, ob man dieses Thema so mit Rollen ein bisschen auch in Kombination eben Spiritualität, ob man das gleich anschneiden wollen. Oder nochmal ganz kurz zu deiner Vita nochmal zurückgehen. Gehen wir ganz kurz nochmal zu deiner Vita zurück. Wie lange warst du nochmal kurz im Schiff und wie war das, wenn du wieder zurückgekommen bist vom Schiff? War damals schon die Einsicht, okay, das war's jetzt mal für mich und mal eine andere Szene?
Nee, das kam definitiv später und da kann ich jetzt auch sehr transparent teilen, das habe ich eh auch schon öfter auf Social Media mal geteilt. Ich war sehr früh sehr gut in dem, was ich getan habe, also wirklich schon so mit 15, 16. Das heißt, ich habe mega Hype bekommen von allen Richtungen. Das heißt, es war natürlich absolut klar, du wirst die Riesenrollen spielen, die Welt wartet nur auf dich, du bist so gut. Das war schön, aber das war auch ein Problem, weil ich dadurch, und so ehrlich bin ich, einfach mich auch ausgeruht habe auf gewissen Dingen oder mir gewisse Dinge nicht so klar gemacht habe, was noch alles dazugehört. Gar nicht jetzt vom Können her, das war okay, aber einfach, dass viel Timing dazu gehört, dass es wahnsinnig viele andere Menschen gibt, die ganz eigene Talente wieder haben. Also was noch alles dazugehört, außer sei gut in deinem Job.
Mhm.
Ja, das ist ja generell so eine Lüge, die sich echt hartnäckig hält, wenn du nur fleißig genug bist. Nein,
du
also
kannst es schaffen.
Es gehört so viel Timing dazu und so viel richtiger Momentum. Und ich habe schon ein paar Jahre noch damit verbracht, diesem Momentum zu jagen. Also da war wirklich viel Druck dahinter. Es war nicht in dieser Leichtigkeit, hey, ich habe so Lust auf diesen Job, hatte ich. Aber gleichzeitig wollte ich von dem Job auch unbedingt leben. Das heißt, dann machst du auch Projekte, die du jetzt nicht so hundertprozentig toll findest, sondern die machst du, weil es passt. Und da ist so ein bisschen die Lust auch flöten gegangen, weil der Job einfach anstrengend ist und hart ist. Mhm. Und das kam dann so ein paar Jahre später, so mit, ich würde sagen mit Ende 20, kam das dann, dass ich merkte so, wer bin ich denn, wenn ich, oder überhaupt die Frage, was wäre denn, wenn nie dieser Durchbruch kommt? Was wäre, wenn nie diese große Rolle auf der Bühne kommt? Das war hart, ja, das war schmerzhaft, ich sag dir das. Ja. Es war echt arg, gell? Und das war echt ein langer Prozess und ich glaube, der ist echt erst abgeschlossen worden vor ein paar Wochen, wenn ich wirklich hundertprozentig ehrlich bin.
Echt?
Ich glaube schon, ja, weil dann bist du, es war wirklich wie so ein Trennungsprozess von einer toxischen Beziehung. Also etwas, was du total liebst, und aber merkst, so richtig gut tut es mir eigentlich nicht, so wie ich es gerade lebe oder so wie es gerade mir möglich ist, ist es eigentlich nicht das, was mir so richtig, richtig Freude und nicht nur Freude, es ist ein Job, nicht immer nur Freude, aber irgendwie tut es mir nicht gut. Und ich weiß, dass mir damals ein sehr, sehr enger und sehr direkter Freund diese Frage gestellt hat, sag mal, bist du eigentlich gerne Sängerin? Ich so, ach, aber ich war richtig empört. Wie kannst du mir diese Frage stellen? Na, selbstverständlich, ich mache das seit Jahrzehnten, seit ich klein bin. Er so, okay, also egal, Hauptsache du singst, dann ist es fein. Nein, ist es nicht. Also ich hatte schon gemerkt, die Projekte machen mir Spaß, die machen mir keinen Spaß. Das heißt, aha, und dann hat er das so aufgedröselt. Das heißt, du hast Lust auf bestimmte Projekte. Nicht generell Sängerin sein. Ich so, wow. Und dann ging das erstmal ins Rollen. Und hey, wenn du, und da sind wir dabei, wenn du dir diese Persona aufbaust, dann geht es nicht von heute auf morgen, dass du sagst, okay, mache ich was anderes. Und jetzt versuche ich gerade wieder auf den Anfang so zu kommen. Ich glaube, ich habe nie ganz bewusst den Schlussstrich gezogen, okay, das war es jetzt. Das war so ein bisschen schleichend. Ich habe weniger Projekte gemacht. Ich habe mehr hinter und neben der Bühne gemacht. Tatsächlich, weil mich das sehr interessiert hat, weil da ging es dann so ein bisschen um Arbeitsabläufe, wo ich einfach gemerkt habe, boah, da darf so viel entstaubt werden auch in diesen Reihen. Das wäre schön, da mal hinter die Kulissen zu gehen und ein bisschen da anzustupsen. Dann kam diese ganze lustige Geschichte mit Corona, die natürlich dazu geführt hat, dass man einfach nicht arbeiten konnte. Und da ist das, glaube ich, bei ganz vielen Leuten dann aufgekommen, gut, jetzt kann ich das nicht machen, was gibt es denn noch so? Und das war bei mir dann auch so, dass das so der letzte Anstoß war für, okay, irgendwie soll es gerade nicht sein.
So seinen Traum eigentlich irgendwo aufzugeben, ne?
Ja,
Kindheitstraum.
Für den Moment auf jeden Fall mal, ja. Und so ein bisschen Frieden damit zu schließen, weil ja doch sehr viel sich auch erfüllt hat, gell?
Letzten Endes so dieser Traum von, du kannst es auch schaffen, dieses Zerrbild, was die Medien irgendwo erzeugen, beziehungsweise die Leute, die es unter Anführungszeichen bis nach ganz oben geschafft haben, das ist ja das 1%. Und die 99%, die es nicht aufs Titelbild quasi geschafft haben, die fallen durch den Raster. Und deswegen gefällt es mir so, im Podcast mit verschiedenen Menschen zu sprechen, denn da wird einem erst wirklich bewusst so, du brauchst nicht den ersten Platz, du brauchst nicht das Titelbild, denn es gibt wundervolle, hervorragende Menschen, die auch Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, überall. 20. sind.
Absolut.
Die so viel schaffen, für sich auch machen, dass damit dementsprechend auch die nächste Frage, ob es das überhaupt wert ist. Ob es tatsächlich das wert ist, sein ganzes Leben für einen Traum zu opfern, der mich am Ende vielleicht sogar auch krank macht.
Da komme ich dann zu dem Punkt, zu der Frage, wie wäre es, wenn du nie den Durchbruch schaffst, in Anführungsstrichen.
Ja, genau.
Wie wäre das? Wenn du merkst, oh, das fühlt sich nicht gut an, dann folgst du nicht der Freude. Und ich weiß auch, dass es total ausgelutscht, dieser Satz. Aber es ist so wahr, weil wenn ich etwas tue, um was zu erreichen, und ich erreiche es nicht, dann habe ich das Gefühl, ich habe Zeit geopfert. Und dann, und deswegen war bei mir dann so die Frage, gut, ich muss wirklich jetzt wieder herausfinden, woran ich eigentlich wirklich Freude habe. Also was würde ich so oder so tun, weil ich einfach muss. Und es war lange der Gesang, dann war ja das irgendwann nicht mehr, weil ich das über Jahre einfach beruflich gemacht habe. Jetzt singe ich wieder regelmäßig zum Beispiel, weil es gesundet ist. Mhm. Also immer zu schauen, dass du Dinge hast, die du einfach tust, weil du nicht anders kannst, weil sie dir Freude machen. Und dann ist es auch relativ egal, wohin das führt. Mhm. Und ich glaube nämlich, dass die größten Genies in Musik und Kunst waren bettelarm, die meisten. Mhm. Die hätten Geld verdienen können, wenn sie ein paar Sachen anders gemacht hätten und sich da ein bisschen mehr entsprochen haben den Ansprüchen von
wen auch immer, ne?
Kunden, Gesellschaft, was auch immer. Haben sie aber nicht, weil sie sagen, ich kann nicht anders. So arbeite ich, das mache ich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle unbedingt happy waren, die hatten sicher ihre Themen. Aber was ich meine ist, heute sehen wir es als Meisterleistung an, aber es hat gebraucht. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, komm zu dir und schau, was aus dir entsteht, unabhängig von dem Applaus, den du bekommst, die Anerkennung, die du bekommst. Und das ist total leicht gesagt und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Mhm. Aber das ist ein Prozess und in dem Prozess kommst du automatisch zu dir zurück. Das braucht nicht das 10. Selbstfindungsseminar, weil du musst dich nicht finden, du bist ja eh da. Ja. Du musst dich nur verbinden. Also du bist ja nicht weg, du musst dich nur verbinden.
Ja, genau.
Und da gibt es, ja, da gibt es Techniken für, aber das kann auch mal sein, dass du einfach mal ein paar Tage bitte da sitzt und einen Baum anguckst. Krieg das Nervensystem mal runter und schau mal, was dann übrig bleibt von dem ganzen, ich bin jetzt ganz klar, von dem ganzen Blabla in deinem Hirn. Was bleibt denn übrig, wenn du einfach mal da sitzt?
Ja, nicht nur Blabla im Hirn, sondern auch das Blabla, was dir im Außen irgendwie suggeriert wird mit den ganzen Preisen, die du gewinnst. Ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, auch im Vorgespräch erzählt mit Skifahren im Club und Fußballer, viele Turniere gespielt, viele Turniere gewonnen und die Preise, die du nicht gewinnst. Das ist genauso bei dir auch mit hochveranlagt, dass der nächste Weltstar sozusagen. Mhm. Um dann irgendwann mal drauf zu kommen, das Thema Vergänglichkeit und Wehmut des Alterns irgendwie so dem Ganzen nicht so viel Wert zu schenken, so wie es dir wahrscheinlich auch im Außen so ein bisschen suggeriert wird. Mann, du hast diesen Preis gewonnen. Mm. Wie geht's dir nach diesem Gewinn? Ne?
Und was sagen die meisten, die aus dem High raus sind, nämlich, also das ist ein kurzes High und die meisten später dann, ja, irgendwie von jetzt an kannst du es eigentlich nur schlechter machen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Menschen, wie viele Hollywood-Stars gab es, die einfach in eine Depression rutschen, weil wo soll ich denn noch hin?
Die Frage, was jetzt, ne?
Was denn jetzt, genau, weil du kannst es nur schlechter machen. Also je höher du steigst, desto tiefer fällst du. Ist jetzt wieder dann so hochphilosophisch, aber ne, wenn die Erwartung ist, na, du wirst auf jeden Fall die und die Jobs an Land ziehen und du ziehst die nicht an Land, kannst du nur enttäuschen. Hm. Was für eine blöde Art, durchs Leben zu gehen.
Ja,
also es ist dumm. Ja. Das heißt, du brauchst noch andere Dinge dazu.
Ja, es gibt den Kumpel von mir nennt das Mount Everest-Effekt. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür. Der beschreibt aber für diejenigen, die den Mount Everest-Effekt nicht kennen, sobald du oben bist, stellt sich eine Frage. Okay, du bist oben, aber die nächste Frage, die Frage ist, was jetzt?
Mhm.
Es gibt keinen höheren Berg mehr, den du besteigen kannst. Und genauso ist es bei den Oscars, ist es im Weltcup Skifahren, was auch immer, wenn du mal Erster bist, es gibt keinen Nullten.
Mhm.
Damit dann umzugehen, da hat Goethe zum Beispiel gesagt, so bist du Meister in einer Meisterschaft, such dir die nächste.
Ja.
Auch ein spannender Ansatz, aber führt mich ständig irgendwie so an der Suche. Ne? Mhm. Ich bin ständig nur am Erreichen, am Erreichen, am Erreichen. Mhm. Aber wo ist die Rast in dem Ganzen? Das beschreibt ja auch genau das, was du gesagt hast.
Ja, und was wäre auch, wenn du nicht immer eine Meisterschaft erlangen musst? Also es gibt so einen Begriff, das führt jetzt bis so weit, es gibt Menschen, die sind Scanner-Persönlichkeiten. Das heißt, die haben viele Interessen, lernen auch sehr, sehr schnell. Also ich zähle da fix dazu, das habe ich aber erst in diesem Jahr wirklich begriffen. Absoluter Game-Changer, lest euch das mal durch. Dass du merkst, für manche ist es wichtig, die Meisterschaft zu erreichen. Und für manche geht es bis zum gewissen Punkt und dann sagt so der Körper, das System, ach, jetzt bin ich eigentlich durch mit der Erfahrung. Also ich habe zum Beispiel einfach gemerkt, ich wollte die Erfahrung machen, wie das ist, beruflich auf der Bühne zu stehen. Und irgendwie war die durch. Ich hätte sicher weitergemacht, wenn da die richtigen Projekte gekommen wären und so. Und so war es aber, na, irgendwie habe ich jetzt Lust, mal eine andere Erfahrung zu machen. Ich hatte Lust, die Erfahrung zu machen, in einer Altbauwohnung in Wien mit Fischgrätparkett zu wohnen. Habe ich gemacht. So, irgendwann wurde es mir zu laut. Okay, das Nächste. Also es geht ja nicht nur immer höher, sondern du kannst ja nach links, nach rechts, du kannst ja überall hin. Du kannst rundum, du kannst auch Schritte zurück machen und auch das ist in Ordnung. Also echt mal davon wegzukommen, dass du immer was erreichen musst, bevor du es sein lassen kannst. Du kannst auch mittendrin in einem Projekt sagen, ey, ich merke gerade, das ist es überhaupt nicht mehr. Und dann lass das Projekt liegen. Das ist wirklich was, was, glaube ich, vielen noch so schwer fällt, das nicht als Verlust oder Failure wahrzunehmen, sondern aus dem Impuls und aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden zu dürfen und dass sich das total fein anfühlen kann und frei und friedlich. Und dann eben bei dir bleiben und nicht, na, willst du das jetzt wirklich? Aber du bist doch schon so weit, du hast, ne, dann kommt das. Weil wir so erzogen sind, weil die Gesellschaft noch so funktioniert in diesen Strukturen. Aber ich glaube, dass sich da einfach sehr viel ändert.
Bevor wir zum Thema, was macht die Linda eigentlich jetzt, kommen, einen Punkt noch zu Fehlern. Weil du gesagt hast, Fehler. Vielleicht ist es der Umgang mit Fehlern, den wir auch lernen dürfen, dass Fehler nicht schlecht sind. Wenn du ein Musikinstrument lernst, machst du 1000 Fehler. Aber der Fehler bringt dich wieder einen kleinen Schritt weiter. Und das ist ja auch dementsprechend auch irgendwo zu integrieren, Fehlern einen Raum zu geben, um besser zu werden irgendwo, beziehungsweise um für mich irgendwo einen Schritt nach vorne zu machen. Das nur ganz kurz, weil du gesagt hast, es ist ein Fehler.
Ich weiß auch überhaupt nicht, woher die Idee kommt, dass es überhaupt Fehler gibt. Also welches Kind fällt hin und denkt sich, na, vielleicht ist Laufen nichts für mich. Also, das passiert nicht und das ist jetzt nicht mein Beispiel, da kann ich jetzt keinen Credit für nehmen, aber das ist für mich das beste Bild. Es ist einfach so, ah nee, so geht's nicht, vielleicht geht's so. Und also diese Idee, dass wir Fehler überhaupt machen, finde ich schwierig. Könnte man jetzt auch über das Schulsystem reden, ne? Diese Benotung, wie viel Fehler oder nicht Fehler. Eigentlich müssten wir motiviert werden, so viel falsch zu machen, wie es nur irgendwie geht. Weil nur so wirst du irgendwas lernen.
Genau.
Ja.
Haken drunter, Punkt. Und dementsprechend die Frage, Punkt runtergesetzt unter Schauspielerei war jetzt mal sozusagen. Wo hat dich die Reise jetzt irgendwo hin verschlagen?
Ja, also für jetzt mal habe ich einen Punkt runtergesetzt. Ich merke natürlich, dass das alles beeinflusst, was ich tue. Im Moment bin ich sehr im Schreiben und Fotografieren zu Hause. Und ich habe noch kein richtiges Wort dafür gefunden. Die Transformation ist noch ein wenig frisch. Ich helfe Menschen dabei, ihre Projekte, ihre Ideen oder auch sich selbst authentisch nach außen zu bringen. Also so diese Sichtbarkeit. Viel auch im Online-Bereich. Und da geht es dann eh wieder um die Persönlichkeitsthemen. Und deswegen fand ich das so spannend. Also es geht wenig um, wie vermarkte ich etwas, sondern wie zeige ich denn den Leuten, was ich denn wirklich tue? Weil ich ja fest daran glaube, je mehr Menschen dem folgen, wofür sie wirklich ein Herz haben, desto mehr wird sich in der Welt verändern. So, damit die Menschen dem folgen, sollten sie einigermaßen erfolgreich sein, Geld damit generieren, was auch immer. Und damit das passiert, sollten sie in ihrer Essenz das nach außen tragen. Und das versuche ich zu übersetzen in Fotos, in Texte oder wirklich manchmal gehen wir in Coachings rein, beziehungsweise habe ich gemerkt, dass der Begriff Coaching mir überhaupt nicht taugt und ich suche gerade einen neuen. Vielleicht wird es Counseling, Creative Counseling.
Okay.
Also einfach, dass Menschen zu mir kommen, so hey, wir haben die und die Idee, das und das Projekt. Wie erzähle ich das den Leuten? Weil da ist dann diese Außensicht nämlich total wichtig, weil wenn du drin bist in deinen Geschichten, vergisst du ganz viele Infos, die für jemanden draußen total wichtig wären, weil sie sonst dir gar nicht folgen können. Also so eine Mischung aus ja, Online-Marketing und Authentizitätstraining, Präsenztraining. Mhm. Und da entwickeln sich wirklich die verschiedensten Dinge draus. Und oft ist es wirklich auch ein Sprachtraining, weil die Menschen natürlich anderen erzählen, weil sie vielleicht auf einer Bühne landen, obwohl sie keine Bühnenmenschen sind, aber weil sie so für ihr Thema brennen. Und die dazu unterstützen, wie sie da einfach voll entspannt reingehen können, damit die Message auch wirklich
klar rüberkommen
rüberkommt und angenommen werden kann.
Also mhm. wenn die Linda von Bühne spricht, ist nicht nur die große Bühne, wenn wir jetzt vor, keine Ahnung, 200 oder 50 Leuten sprechen, sondern alleine, wenn du in einer Gruppe stehst. Du lernst jetzt irgendwo in einer Bar, lernst eine Gruppe kennen, die fragen dich, was machst du? Und es gucken 5 Leute auf dich. Das ist eine Bühne.
Ja. Jeder kennt Bewerbungsgespräche, oder? Wo du so 4, 5 Menschen vor dir sitzen und denkst, oh mein Gott. Mhm. Oh, das ist zum Beispiel, das finde ich viel beängstigender als 2000 Menschen. Also je weniger, desto beängstigender für mich, aber okay.
Okay, da gibt es aber auch umgekehrte Beispiele. Da gibt es das Beispiel Nacktheit, ist ja auch irgendwo Ehrlichkeit. Mhm. Wie geht es dir, wenn du nackt in die Sauna reingehst? Mhm. Und umgekehrt, wie geht es alleine?
Ja.
Und wie geht's dir, wenn du nackt in ein Freibad reingehst, wo gerade 2000 Leute sind? Mhm. Und da gibt es schon Unterschiede, wo sich die Leute wohler fühlen, nackt in eine große Menschenmenge zu gehen oder nackt in eine kleine Menschenmenge zu gehen. Mhm. Wie geht's dir dabei, wenn ich das Beispiel aufschnappen darf?
Ja, also da ich sehr, sehr gerne in die Sauna gehe und bin ich da mittlerweile total schmerzfrei. Ja. Also ich habe weiterhin meine Körperthemen, aber ich denke mir einfach, es ist so viel Energieverschwendung, mir da jetzt einen Kopf drum zu machen. Ja. Also dazu kommt noch eine Art meiner Fotografie, ist zum Beispiel Nacktfotografie. Also ich mache so Sensual Photography, weniger aus dem sinnlichen Aspekt, sondern weil ich eben finde, nackt kannst du dich nicht verstecken. Ja. Und es ist dann spannend, was bei den Menschen passiert während des Shootings, wenn sie nackt vor der Kamera sind. Da kommen Kräfte zum Vorschein, das ist unglaublich. Und das ist dann so ein Mutmoment, festgehalten in Bildern, an denen sie sich dann erinnern können, wenn sie mal wieder denken, sie sind nicht gut genug oder müssten irgendwie gefallen. So, schau mal, was du da gemacht hast, schau mal, wie mutig du warst. Das ist nur so ein Randaspekt, das ist einfach so vom Herzen her auch etwas, was ich mache.
Das heißt, eigentlich setzt du das, was du bis jetzt gelernt hast, mal anders um.
Mhm, genau.
Und das ist ja das, was ich im Podcast mit unter anderem Sigrid Spörk auch gesagt habe, dass ich glaube, dass Menschen Potenziale haben, die sie der Gesellschaft zurückgeben können, um zu unterstützen und zu helfen, damit das Ganze irgendwie besser geht. Und hier mal das nächste Beispiel, dass jemand Sachen gut kann, dass Leute zum Beispiel unterstützen in ihrer Mitte, aber nicht spirituell, immer noch nicht, in ihre irgendwie authentische Mitte zu kommen und sich selbst irgendwie zu zeigen und dabei zu supporten, sich selbst auch im Außen irgendwie zu zeigen. Und das finde ich schön. Ne?
Total, ja.
Dementsprechend würde ich jetzt schön langsam in Richtung Ende gehen. Ich glaube, wir haben eine Stunde 15, Stunde 20 irgendwie so, vom Gefühl her. Mhm. Spiritualität, jetzt sind wir beim Thema. Ist ja, weil du gesagt hast, Coaching ist so ein Begriff, der gefällt dir mittlerweile nicht mehr. Mhm. Verstehe ich total, weil ich finde, dass extrem viel Schund und ja, viel Schund damit getrieben wird. Und den Leuten irgendwie Hoffnungen gemacht werden, wo eigentlich keine Hoffnung. Blöd gesagt, keine Hoffnungen sind, aber du weißt schon, was ich meine. Ne?
Ja,
genauso
schon.
Das Thema mit Spiritualität. Jeder ist mittlerweile spirituell und das ist ein bisschen schwieriges Thema. Beispiel Ayahuasca, weiß nicht, ob du das sagst. Früher hast du in den Urwald fahren müssen. Das Beispiel habe ich aufgeschnappt, aber es ist so das passt einfach. Früher hast du in den Urwald fahren müssen, um Ayahuasca-Zeremonien zu machen mit Schamanen. Jetzt fährst Graz, Hauptplatz, zu Michael und Michaela und die machen eine Zeremonie mit dir. Ne? Dementsprechend die Frage, wie geht es dir mit diesem Wort Spiritualität und mit dem Umgang eigentlich der Spiritualität?
Ja, oh, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. Aber wir werde ich kurz aber halten. Nicht, ich versuche es kurz zu halten. Also natürlich bin auch ich auf den spirituellen Pfad gekommen, einfach weil ich weiß gar nicht, warum das so ein gesonderter Begriff ist, weil wir sind spirituell, Punkt. Jeder. Ja. Ja. Punkt. Weil wir geistige Wesen sind, ja. Weil wir nicht nur Körper sind und da gibt es mittlerweile tausende Forschungen auch drüber. Also das ist nicht einfach ein Glaube, sondern das ist so. Ja. Man kann Aura mittlerweile fotografieren, solche Geschichten. Wir glauben ja auch an die Radiofrequenz, obwohl wir sie nicht sehen. Aber wenn ich jetzt hier Radio oder Bluetooth, hinterfragt keiner, dass das auch über Wellen. Das heißt, ja. Natürlich gibt es einfach energetische Felder. Und ich bin da einmal ganz tief ins Rabbit Hole eingetaucht, um dann auch da wieder dann rauszufinden, okay, was davon ist für mich relevant, was davon brauche ich, in welchen Phasen. Und deswegen, also Spiritualität ist für mich eigentlich überhaupt kein gesonderter Begriff, sondern wir sind es einfach. Mhm. Ich bin demnach auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich möchte, dass das einfach wieder verwurzelt wird im Alltag, weil wir das so abgeschnitten haben. Ich brauche kein Ritual, um mich mit der Natur verbunden zu fühlen. Ich kann einfach mich irgendwo hinsetzen und einfach da sein. Und diese Absicht genügt. Es ist gut, wenn man noch ein paar Stützräder braucht, im Sinne von Räuchern und was man nicht alles tun kann. Mhm. Und du kannst Erkenntnisse bekommen, aber es sollte auch da wieder keine Krücke werden, dass ich das brauche, um mich gut zu fühlen, sondern einfach zu realisieren, hey, das bin alles ich. Ich bin ein super machtvolles Wesen, weil meine Gedanken meine Realität einfach formen. Und einfach bewusster da durchzugehen. Also ich bin da wirklich gerade sehr daran interessiert, zu erforschen, wie das denn mit uns auch in unserer Gesellschaft, so wie sie ist, einfach gut integriert werden kann. Ich merke gerade, es gibt so zwei oder mehrere Lager, es gibt so spirituelle Bubbles und die sind nett und die sind schön und ich will da überhaupt nichts gegen sagen. Ich bewege mich selber oft darin. Aber ich mag auch in die anderen gehen und einfach zu schauen, wie kann ich da eine Brücke bauen?
Genau.
Weil da sind Menschen, die das brauchen. Es nutzt nichts, wenn alle Menschen, die was, ich benutze bewusst jetzt nicht, wach sind oder erleuchtet sind. Ist keiner von uns. Entschuldigung.
Ja.
Aber die Menschen, die ein bisschen was begriffen haben, die müssen unter die Leute gehen, um da einfach das vorzuleben. Nicht zu lehren, sondern vorzuleben. Und frag dich irgendwie so, hey, wie schaffst du das, dass du so gelassen bleibst? In der und der Situation. Dann fängst du zum Reden an und dann bewegst du da was und dann lässt du es aber wieder gehen. Also ich muss die nicht belehren, sondern einfach, das reicht. Und so wird das funktionieren.
Mhm.
Und so funktioniert es auch. Und ich bin zum Beispiel, wenn ich von Menschen wirklich einen Rat annehme, im Sinne von, ich gehe zu einer Mentorin, sind das zum Beispiel fast immer eindeutig ältere Personen. Nicht, weil mit dem Alter die Weisheit automatisch kommt, aber wenn die seit mehreren Jahrzehnten schon auf diesem Pfad sind, haben die schon wieder so viel andere Dinge begriffen und das hilft ungemein. Also verbindet euch mit Menschen, die immer wieder neugierig sind auf sich und auf die Welt und die das aber schon seit mehreren Jahrzehnten tun und nicht erst eine Ausbildung gemacht haben und dir dann was beibringen. Das ist jetzt gerade total gemein, aber ich glaube, jeder kann es nachempfinden, ja.
Es kann auch sein, dass ein Mentor hat zu mir gesagt, wenn es weh tut, dann wenn es trifft, dann stimmt es. Ne?
Mhm.
Dann trifft es zu. Und in diesem Fall nehme ich das sozusagen als Steilvorlage. Klingt zwar gemein, aber irgendwo die Menschen genauso wieder aus dem Ganzen ein bisschen rauszuholen. Kann sein, dass man jetzt ein paar Business Opportunities zerplatzen lässt. Aber wenn du tatsächlich irgendwo das gut meinst mit dem anderen im spirituellen Sinne, dann müsste dir das eigentlich auch aus dem businesstechnischen Sinne auch egal sein, dass du vielleicht einen Kunden verloren hast, weil der sagt, Spiritualität ist eigentlich eine Sache für mich geistig und keine, wo ich jetzt 1.000-Euro-Seminare zum Beispiel verkaufen muss. Ne? Und auf der anderen Seite, glaube ich, finde ich, dass eine Problematik daraus entsteht, dass bin ich glücklich ein Bewertungskriterium wird. Denn ab dem Moment, wo ich nicht glücklich bin, spirituell gesehen, mhm. ne, falle ich durch diesen Raster durch und kann ja automatisch wieder nicht dazugehören zu den Erfolgreichen, zu den Glücklichen, zu den Spirituellen, mhm. wie auch immer.
Ja,
ist auch wieder eine
man kann natürlich, das hat mal irgendwer gesagt, ich kann natürlich Schlagsahne auf Scheiße draufpacken. Und sorry, aber das ist so ein gutes Bild, weil wenn ich in diese ganzen Workshops, Selbsterfahrungs, egal was man macht, also es ist generell mal gut, wenn du überhaupt was machst.
Ja.
Hey, super.
Genau.
Super, dass
genau.
dieses Stigma mal weg ist, dass alle unbedingt verrückt sind, die zum Psychiater gehen. Es ist schön, dass sich das mal so entwickelt hat, dass ja. das mittlerweile so offen ist. Super. Ja. Und gleichzeitig guck dir die Dinge halt ehrlich an und gib denen Zeit. Und du hast nach so Erlebnissen, Ayahuasca zum Beispiel, hast du sicherlich Erkenntnisse, die dir aber nichts bringen, wenn du sie nicht verkörpern kannst.
Genau.
Wenn du sie nicht integrieren kannst in deinen Alltag und in dich selbst. Und das ist halt immer noch, ich komme immer wieder auf die Selbstverantwortung zurück, Eigenverantwortlichkeit. Glaub nicht, dass dir irgendwer eine Antwort gibt. Glaub nicht, dass dir eine Pflanze eine Antwort gibt. Das sind alles Wegweiser, das sind alles super gute Impulse. Aber du machst die Arbeit, weil du entscheidest im Endeffekt. Du kannst rennen von Retreat zu Retreat und immer noch von dir weglaufen. Kannst du. Oder du nimmst es mit, integrierst es und schaust, was heißt das denn dann
ja,
im
genau.
Alltag? Und die Aha-Momente genau. sind immer dann, wenn du es nicht begriffen hast. Also ich merke zum Beispiel mittlerweile ganz klar, wie viele Dinge ich sehr schnell begreife, weil ich sie lese und höre. Ja, genau, genau. Du bist gut genug. Ja, ja, ich bin gut genug. Was fühlst du das?
Ja. Jahre später vielleicht
auch. Jahre. Irgendwann hast du einen Moment, ich bin wirklich gut genug. Mhm. Ach, so fühlt sich das an. Wow. Also da kommen wir wieder, zu sich kommen heißt in den Körper kommen. Zu sich kommen heißt, ich spüre das im Körper, in jeder Zelle. Und das ist viel unspektakulärer meist, als wir glauben.
Mhm.
Ne, das heißt, schau immer, dass es nicht alles im Kopf stattfindet. Schau, dass du es spüren kannst und auch da versuche das nicht, sondern lass es dann auch einfach wieder ziehen und mach was anderes.
Mhm.
Also auch da identifiziere dich nicht mit der Rolle des wachen Menschen oder des Coaches oder des Lehrlings. Schlüpf rein und schau, was du für dich mitnehmen kannst.
Und somit schließt sich der Kreis des Rollenspielens des Lebens. Und ich komme schon langsam in Richtung Ende. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Sprache kann auf jeden Fall helfen, immer wieder ein Prüfinstrument zu sein.
Mhm.
Wie stehe ich denn gerade zu mir? Wie bin ich denn gerade? Bin ich denn gerade unsicher?
Mhm.
Oder bin ich bei mir?
Mhm.
Oder bin ich erwacht oder was auch immer?
Mhm.
Danke, Linda.
Danke War dir.
Sehr intensiv. Sehr intensiv. Ich muss so intensive Gespräche immer ein bisschen erst dann mal ein bisschen sacken lassen und mal verarbeiten. Gerade wenn es so vollgepackt ist mit Inhalt.
Ja, und ich merke dann, man kann in so viele Richtungen eigentlich gehen und da tiefer gehen und da tiefer gehen. Und das ist irrsinnig spannend.
Mhm.
Und am Ende ist es wahrscheinlich total simpel.
Wahrscheinlich, ja.
Ziemlich sicher vor. Sogar.
Mhm. So, gerade wenn es um Sprache, Messages geht.
Mhm.
Nicht fünf Sätze, zwei, drei Sätze reichen in dem Fall.
Was man noch mitgeben kann zum Thema Sprache, Ausdruck, sei immer in diesem Sendebewusstsein. Kümmere dich nicht darum, was bei irgendwem ankommt, sondern schau, was will ich denn rausbringen. Und das ist, glaube ich, was man in sehr, sehr viele Bereiche des Lebens mitnehmen kann. Was für eine Absicht steckt hinter dem, was ich tue.
Punkt. Amen. Dementsprechend danke nochmal für das Gespräch.
Danke dir.
Wird hoffentlich nochmal ein zweites geben, weil gefühlt habe ich noch mehr Fragen, als ich vorher hatte. Das ist schön. Das ist wirklich
gut. Das ist immer super. Ja.